Ja, guten Morgen an euch. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich bin leider alleine da, weil meine Frau, die Johanna, die viele von euch ja auch kennen, gerade ein bisschen an Krücken gehen muss. Die hatte eine Fuß-OP, aber keinen Unfall. Also alles gut, aber es war erst letzte Woche, deswegen ist es ein bisschen beschwerlich für sie. Deswegen bin ich heute aber ja alleine von Seiten der Familie her, aber wiederum nicht alleine, weil unsere große JFC-Familie zumindest mit einem Teil hier ist. Das freut mich auch total und dass Linda heute Morgen den Gottesdienst auch schon angefangen hat. Wenn man in einem Jugendmissionswerk arbeitet, ist es eigentlich ganz normal, über Mission zu reden. Trotzdem wird es vielleicht heute ein bisschen anders. Zumindest den Predigttext, den ich ausgesucht habe, ist kein ganz typischer Missionstext. Ich könnte natürlich jetzt über den Missionsbefehl predigen, über Matthäus 28, Vers 19. Aber ich denke einfach mal, bei euch kann ich das irgendwo auch voraussetzen, dass ihr wisst, dass Jesus uns einen Auftrag gegeben hat, in die Welt hinauszugehen und auch von ihm weiter zu sagen. Und wenn ihr euch da nicht ganz so sicher seid, dann kann ich euch nur raten, vielleicht einfach nach dem Gottesdienst mal einen dieser jungen Volontäre euch zu schnappen. Die haben nämlich die ganze letzte Woche viel darüber gehört, was Mission ist und wie das mit dem Missionsbefehl so ist. Das wäre doch ein guter Austausch. Dann fragt sie mal ein bisschen ab, was sie noch behalten haben vom Missionsbefehl. ich will aber einen Schritt weitergehen. Nicht die Frage, ob wir rausgehen sollen, sondern Linda hatte mir das als Vorschlag gemacht und ich fand es richtig gut. Eigentlich die Frage, warum Mission? Warum gibt es eigentlich Mission oder was steckt dahinter? Was ist der Ursprung vielleicht auch von Mission? Warum ist unser Gott ein Gott, der aussendet oder der weitergehen will? Also warum Mission? Und natürlich kann man sagen, eine ganz einfache Antwort darauf, warum Mission ist, weil Jesus das gesagt hat. Das ist auch richtig, da sind wir wieder beim Missionsbefehl, er hat es uns gesagt und die Antwort ist auch vollkommen legitim. Denn irgendwo sind wir ja auch so, wenn ihr Kinder habt und wir erziehen unsere Kinder, es gibt auch die Momente, da sagt man einfach, weil ich das so sage, weil Mama und Papa das so wollen. Punkt. Manchmal erklären wir ihnen natürlich auch mehr und wir wollen auch gerne ihnen immer ein bisschen mehr von unseren Beweggründen so mit auf den Weg geben. Aber es gibt auch die Situation, da wo es schnell gehen muss oder wo man das vielleicht auch gerade nicht alles erzählen möchte. Da reicht das aus, einfach zu sagen, weil ich das so gesagt habe. Und bei Jesus ist es erst recht so, wenn Gott uns etwas sagt, dann sollen wir es auch so tun, auch wenn wir nicht immer wissen, warum. Aber das Schöne ist, unser Gott ist nicht nur einer, der sagt, weil ich es gesagt habe und Punkt. Er lässt uns ganz häufig auch Einblick nehmen in seinen Heilsplan. Er hat sich in vielfältiger Hinsicht geoffenbart und gibt uns Hinweise. Wir werden nie alles verstehen, überhaupt nicht. Also was heißt nie? Nicht auf dieser Erde werden wir nicht alles verstehen. Ich denke, im Himmel werden wir einiges mehr davon verstehen. Aber das Schöne ist, auch jetzt schon können wir in der ganzen Bibel etwas davon erkennen, welche Gedanken, welche Pläne er mit der Menschheit hatte und mit seinem Heilsplan, der auf Jesus hindeutet, aber nicht erst dort anfängt, sondern schon viel früher anfängt. Und Gottes Heilsplan zu verstehen und auch der Frage nachzugeben, warum Mission, ist so ein bisschen wie eine Schatzsuche. Und das macht richtig viel Spaß. Die Bibel ist eigentlich wie so eine Schatzkarte. Man kann wirklich kleine Puzzleteile finden. Und das Schöne ist, die Bibel ist, selbst wenn sie über einen langen Zeitraum hinweg geschrieben wurde, unheimlich kohärent, also unheimlich aufeinander aufbauen und zusammenpassen. Es ist wirklich eigentlich ein Wunder, dass Menschen, die das über einen langen Zeitraum hinweg aufgeschrieben haben, dass man merkt einfach, Gottes Hand ist in der ganzen Bibel und sie passt aufeinander, sie baut aufeinander auf und wir finden tatsächlich wir finden Puzzleteile und wir finden auch Einblicke in Gottes Plan, die wirklich zusammenpassen, die Sinn machen. Und deswegen finden wir auch schon recht viel über Mission im Alten Testament. Und ich habe einen Bibeltext ausgesucht aus dem Alten Testament, um der Frage nachzugehen, warum Mission? Also wir werden heute mal ein bisschen Schatzsucher sein. Und zwar ist der Text im 4. Mose. Aber ich will euch ein bisschen den Kontext geben, bevor ich ihn lese. im 4. Mose 14. Und zwar ist das der Moment, wo das Volk Israel eigentlich das erste Mal ins Land Kanaan ziehen soll. Sie waren ja aus Ägypten geführt worden durch viele Wunder, die Gott getan hat, durch Mose und Aaron mit den Plagen. Sie sind ausgezogen, sie sind durchs Schilfmeer hindurchgezogen, das sich vor ihnen geteilt hat. Sie sind dann am Berg Sinai angekommen, wo Gott ihnen tatsächlich erschienen ist. Auf dem Berg in Wolke und Feuer, und Mose hat ihn von Angesicht zu Angesicht sehen können und hat das Gesetz empfangen. Das Volk Israel ist dann vom Berg Sinai aus weitergezogen bis zum Land Kanaan und wollte nun hineinkommen. Und das war aber eben das erste Mal. Es ist gar nicht so viel Zeit dazwischen passiert, zwischen dem Auszug, zwischen der Zeit am Berg Sinai und dann dem Einzug ins, oder dem eigentlich geplanten Einzug ins gelobte Land. Wenn man die Bibel betrachtet, denkt man vielleicht, das sind ja vielleicht Jahre oder Jahrhunderte oder sowas dazwischen. Das liegt nur daran, dass sehr viel anderer Text noch dazwischen kommt. Der Auszug und die Gesetzgebung, das alles im 2. Mose. Die 10 Gebote kennen vielleicht auch viele, ist im 2. Mose 20. Und dann kommen aber im Prinzip sehr, sehr viele Gesetze, die der Herr dem Volk auch noch gegeben hat im Levitikus. Und dann geht es darum, wie die Stiftshütte aussehen soll, wie sie gebaut werden soll. Also wir sind plötzlich schon 2 Bücher weiter im 4. Mose, aber da ist gar nicht so viel Zeit vergangen. Die Menschen haben das alle noch sehr bewusst im Hinterkopf, welche Wunder Gott gewirkt hat und wie er ihnen auch erschienen ist. Und nun ist es so, dass Mose Kundschafter ausgesandt hat, 12 Leute für die 12 Stämme, aus jedem Stamm einer, und sie kommen zurück und sind auf der einen Seite vielleicht positiv und bringen auch Riesenfrüchte mit, schwärmen von der Schönheit des Landes, von der Fruchtbarkeit des Landes, aber 10 von ihnen sind vollkommen bestürzt über die Stärke der Mauern der Städte, über die Größe der Menschen, es sind fast Riesen, die dort wohnen. Und ihnen schwindet der Mut und sie sagen, wir können niemals in das Land ziehen. Nur Josua und Kaleb sagen, der Herr wird uns helfen, wir werden das Land einnehmen können. Das ist also der Moment, in dem wir sind, wo dieser Text handelt. Und ich will es einmal vorlesen und wir sehen es jetzt auch hier am Beamer zum 4. Mose 14, Verse 10 bis 24. Ich lese es jetzt in der Elberfelder, das Programm kannte dieser Elberfelder nicht, deswegen habt ihr es da jetzt in Luther 17, aber es ist nicht so viel anders. Zum Mitlesen ist es bestimmt gut, aber wundert euch nicht, wenn der ein oder andere Wortlaut ein bisschen anders ist. Also 4. Mose 14, Vers 10 bis 24. Dieser letzte erste Halbsatz, der ist im Prinzip bei mir noch im Absatz davor, und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Das ist quasi das Ende von dem, was ich gerade erzählt habe. Josua und Kalebs Meinung, dass der Herr sie ganz sicher ins Land führen würde, wurde letztlich abgelehnt. Und jetzt startet dieser Absatz. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange will mich dieses Volk verachten und wie lange wollen sie mir nicht glauben, bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Ich will es mit der Pest schlagen und es austilgen, und ich will dich zu einer Nation machen, größer und stärker als sie. Und Mose sagte zu dem Herrn: Dann werden es die Ägypter hören, denn durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte heraufgeführt, und dann wird es den Bewohnern dieses Landes sagen: Sie haben gehört, dass du, Herr, in der Mitte dieses Volkes bist, dass du, Herr, Auge in Auge dich sehen lässt und dass deine Wolke über ihnen steht und du in einer Wolkensäule vor ihnen hergehst bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht. Und wenn du dieses Volk wie einen Mann tötest, werden die Nationen, die die Kunde von dir gehört haben, sagen: Weil der Herr dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen zugeschworen hatte, darum hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. Und nun möge sich doch die Macht des Herrn groß erweisen, so wie du geredet hast, als du sprachst. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treubruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der 3. und 4. Generation. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade Und so wie du diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher. Und der Herr sprach, ich habe vergeben nach deinem Wort. Jedoch so wahr ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land hineinbringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Ja, das ist der Text. Das ist also ein geschichtlicher Text aus der Geschichte des Volkes Israel. Aber ich finde, ein Text, der ganz viel mit uns zu tun hat. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist denn Mission hier drin? Wir werden das gleich aufschlüsseln und finden. Es gibt viele Punkte, die uns da einen Hinweis darauf geben, warum Gott ein Gott ist, der wachsen will, der auch hinauszieht und auch möchte, dass er bekannt wird. Ist auch ein ziemlich krasser Bibelabschnitt, finde ich. Also es sind sehr drastische Worte da, die gewählt sind, aber es fängt auch schon an mit dem, was im Prinzip wie die Menschen reagieren. Die Menschen, haben wir gleich am Anfang gemerkt, wollten auf diese Botschaft von Josua und Kaleb, dass der Herr ihnen das Land geben wird, sie letztlich steinigen. Also auch schon ein sehr krasse Reaktion von Menschen letztlich, ja. Aber die besondere Rolle in diesem Bibeltext, die hat doch Mose, der nicht hineingegangen ist in das Land, der aber zu dem Zeitpunkt eben der Anführer des Volkes ist. Und ganz wichtig ist einfach, dass wir das verstehen. Mose ist jemand gewesen, der Gott wie kein anderer kannte. Wir lesen später nochmal im 5. Mose 34, Vers 10. Da heißt es, dass es keinen Menschen mehr gab, der ein Anführer war wie Mose, der den Herrn so direkt gehört hat, der ihn so von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Mose war wirklich ein unglaublicher Anführer für das Volk. Und das, was ihn besonders macht, ist tatsächlich, dass er Gott kannte, weil er ihn nämlich gesehen hatte. Auf diesem Berg Sinai, wo er hingegangen ist, wo das Volk eigentlich auch hätte mit hochgehen sollen, aber das Volk hat gesagt, nee, das machen wir nicht, wir haben viel zu sehr Angst. Mose, geh du mal hoch. Da ist er hingegangen und man sieht, was für ein Segen das für ihn war. Er hat dort Gott getroffen und wir können das auch im 2. Mose sehen, als er runterkam vom Berg, war es so, dass die Israeliten ihn nicht angucken konnten. Die Israeliten haben sich von ihm abgewandt und haben ihn gebeten, doch bitte mit einem Tuch sein Gesicht zu verschleiern, weil der Glanz, der auf Moses Gesicht war, war so krass, dass die Israeliten ihn nicht angucken konnten. Das war die Auswirkung davon, dass er Gott gesehen hat von Angesicht zu Angesicht. Und wir können davon ausgehen, dass Mose etwas erkannt hat über Gott und auch aus dieser Kenntnis von Gott heraus spricht. Und was er dort gesehen hatte, er hatte Gott tatsächlich in seinem Wesen, in seinem Charakter erkannt. Und das ist das, was die Bibel beschreibt mit dem Wort Herrlichkeit. Er hatte Gottes Herrlichkeit gesehen. Das heißt, immer wenn wir etwas lesen über Gottes Herrlichkeit, dann ist das letztlich ein Sammelbegriff und meint Gottes Pracht und seine Allmacht, aber auch noch mehr. Es meint letztlich sein inneres Wesen, wie er ist, die Fülle der Eigenschaften, die in Gott versammelt ist, seine Gerechtigkeit, sein Erbarmen, auch seine Kraft, sein Zorn, aber auch wiederum seine Gnade. Das alles ist die Herrlichkeit Gottes und beschreibt letztlich so in diesem einen Wort die Fülle der Person Gottes, seines Wesens. Und das ist auch ein guter Hinweis für uns immer, wenn wir hier die Herrlichkeit, von der Herrlichkeit etwas sehen, dann meint das Gottes Wesen, seine Person. Und das ist etwas, was eben Mose ganz besonders gesehen hat in der Fülle. Und was wir auch uns unter der Herrlichkeit Gottes vorstellen können, denn das ist ein Schlüssel hier, das will ich euch nochmal in einem Vers vorlesen, was im 2. Mose 24 steht. Das ist dort eben an dem Moment, wo das Volk am Berg Sinai ist und der Mose oben im 2. Mose 24, Vers 17 steht, dass Entschuldigung, das Aussehen der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Also ein verzehrendes Feuer ist eigentlich eine Beschreibung, die wir uns so vielleicht gar nicht so vorstellen können, außer wir kennen das vielleicht, wenn so ein großes Lagerfeuer irgendwo an ist. Ein verzehrendes Feuer breitet sich auch aus. Ein verzehrendes Feuer verzehrt der Brennstoff, der hineingelegt wird, und ist etwas, was sich ausdehnt. Das ist gleißend, es ist richtig hell. Aber das können wir mal behalten. Gottes Herrlichkeit ist wie ein Feuer, ein verzehrendes Feuer, etwas, was sich ausbreitet. Und die Geschichte, die wir hier haben, startet letztlich damit, dass Gottes Herrlichkeit allem Volk erscheint an der Stiftshütte, am Zelt der Begegnung. Damit geht's los, da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israels. Und jetzt kommt eben in den Versen 11 und 12 Gottes Urteil über diesen Kleinglauben der Kundschafter, wo er sagt, wie lange will mich dieses Volk verachten und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe. Ich will es mit der Pest schlagen und es austilgen und ich will dich zu einer Nation machen, größer und stärker als sie. Und es ist interessant, wie Mose darauf reagiert. Er hätte ja sagen können, oh, auch nicht schlecht, wunderbar, sehr schön, dann ist im Prinzip jetzt das mein Stamm und dann wird es nicht Israel heißen, also nach Jakob, sondern es ist das Volk Mose. Nee, das macht er nicht. Er fällt auf die Knie und bittet Gott, das nicht zu tun, nicht das Volk hinzuraffen und etwas aus ihm zu machen, denn er ist letztlich, ja, also er ist ja noch nicht mal aus dem Königstamm, er ist ja nicht aus Juda, er ist ja aus Levi, so wie er ausgewählt wurde. Er ist einfach für diese Zeit der Anführer. Und er ist aber ein Diener dieses Volkes. Er ist selbstlos und er bittet für das ganze Volk und er tritt für sie ein. Und das ist eine besondere Eigenschaft von einem Leiter. Übrigens auch etwas, wie Jesus geleitet hat. Er tritt für uns ein und er bittet für uns. Und Mose ist auch so ein Leiter gewesen. Wir lesen das auch. Wir können das später im Hebräer lesen, wie Jesus auch als Hohepriester jetzt noch für uns eintritt. Und so ist Mose auch. Mose bittet selbstlos für das Volk und tritt für es ein. Also ein wunderbarer Leitungsstil, den Mose hier hat. Und er hat es wirklich schwer mit dem Volk. Aber Mose macht jetzt in seiner Antwort an Gott einen ersten Bezug zur Mission. Mose sagt nämlich in Versen 13 bis 17, Gott, wenn du das machst, dann werden es die Ägypter hören, denn durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte heraufgeführt und man wird es auch den Bewohnern dieses Landes, also den Kanaanitern, alle Stämme, die dort waren, sagen, sie haben doch gehört, dass du, Herr, in der Mitte dieses Volkes bist. Das ist ganz interessant. Man könnte sich fragen, warum ist denn das überhaupt relevant, was die dazu sagen? Wenn Gott der Gott Israels ist und seine Heilsgeschichte nur mit Israel wäre, dann ist es letztlich total egal, was die anderen davon halten und wie sie ihn sehen oder nicht. Aber das ist es nicht. Mose sagt, dass Gott, und Gott reagiert auch darauf. Wir sehen daran, Gottes Geschichte ist nicht nur mit Israel. Israel ist wie kein anderes Volk. Es hat einen ganz, ganz besonderen Stellenwert bei Gott, einen ganz besonderen Stellenwert. Aber Gottes Geschichte ist auch mit den anderen Völkern und es ist eben nicht egal, wie die anderen Völker auf Gott reagieren oder wie sie ihn sehen. Daran erinnert Mose ihn und es geht darum, was sagen die anderen Völker über Gott, wie erleben sie ihn? Und dann formuliert Mose einen ganz wunderbaren Satz, der im Prinzip diesen Charakter Gottes zusammenfasst. Und das ist der Vers 18 und da sagt er, du hast das doch gesagt, sagt er, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treubruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern an der dritten und vierten Generation. Aber erst dieser erste Teil ist wirklich wunderbar, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Das ist etwas, was wirklich Gottes Person ist. Das ist sein Charakter. Und das hat Mose erkannt. Ja, das tut uns auch, denke ich, gut, in unserer eigenen Fehlerhaftigkeit das immer wieder zu hören, dass Gott groß an Gnade ist und langsam zum Zorn. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass, und Mose vergisst es hier nicht, dass es auch immer gesagt ist, trotzdem, der nichts ungestraft lässt. Also das meint halt auch, Gott hebt nicht das Prinzip von Ursache und Konsequenz auf. Es gibt auch Folgen von unserem Handeln. Für uns jetzt, hier noch auf der Erde, denn die langfristigen Folgen von Sünde ist der Tod. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Also das ist die Sühne. Jesus trug unsere Schuld und die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und trotzdem hebt Gott das Prinzip eben nicht auf. Er hat es nur schon vollstreckt an Jesus, aber doch Konsequenzen für unser Leben kann es weiterhin geben, wenn wir Gott Unrecht tun. Und das ist, denke ich, auch sehr wichtig, dass wir das immer nicht vergessen. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treubruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Also Gott hebt nicht das Prinzip aus von dem, was du tust, dass es auch eine Folge für dich hat in deinem Leben hier. Aber er ist groß an Gnade. Und auf diese Antwort von Mose, wo er Gott daran erinnert, wie er ist, antwortet Gott jetzt. Und in Vers 20 sagt er, der Herr sprach, ich habe vergeben nach deinem Wort. Es ist eigentlich die Frage, meint er jetzt tatsächlich Moses Wort, was Mose gesagt hat? Ich glaube nicht, denn ich glaube, was Mose gesagt hat, was die Rede Mose war letztlich nur, dass er wiedergegeben hat, wie Gott tatsächlich ist, was wirklich sein Charakter war. Und es geht eigentlich nicht, dass ein Mensch irgendwas sagt und Gott allein auf dieses Wort des Menschen handelt. Das wäre ein Unsinn, so ist Gott nicht. Wir können nicht Gott durch irgendwelche Worte zu irgendetwas zwingen. Was aber passiert ist, wenn ein Mensch erkannt hat, wie Gott ist und in Gottes Willen bittet, dann antwortet Gott letztlich auf sein Wort schon, weil er sich nicht untreu sein kann. Er reagiert darauf und sagt, ja, das ist wahr und das ist gerecht, was du gesagt hast, Mose, denn du hast etwas von mir erkannt. Auf das Wort hin will ich das auch tun. Mose hatte hier eine Kenntnis von Gott und darauf hat Gott auch geantwortet, hat gesagt, genau so ist es. Du hast recht, ich bin groß an Gnade und langsam an Zorn. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass wir das verstehen, um auch bestimmte Verse auch im Neuen Testament gut zu verstehen, wo auch Jesus sagt, wenn ihr in meinem Namen bittet, dann werde ich das tun. Ich kann nicht einfach in meinen Herzenswünschen, zum Beispiel nach dem Porsche oder dem Ferrari, einfach den Namen Jesus vorsetzen und ich werde es bekommen. Das klappt einfach nicht. Aber ich kann versuchen, Gott ähnlicher zu werden. Ich kann versuchen, Gott näher kennenzulernen. Wenn ich aufrichtig danach frage, wie Gott ist, dann lerne ich ihn mehr kennen und dann breitet sich auch Gottes Herrlichkeit in mir aus und ich in mich kommt etwas von den Wünschen Gottes, weil er sich mir offenbart. Der Heilige Geist bekommt Raum, kann sich ausbreiten und dann werden auch meine Wünsche und meine Worte, meine Rede wird gottgemäß und entspricht seinem Willen. Und so ist es hier, weil Mose einfach Gott kannte und auf sein Wort hin sagt Gott jetzt, was eigentlich letztlich Gottes Wort ist. Am Anfang war das Wort, also das ist eine der Beschreibungen von Gott selbst, er ist das Wort. Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das ist wichtig hier und auf dieses Wort hin spricht jetzt der Herr und sagt, ich habe vergeben nach deinem Wort. Und jetzt sagt er in Vers 21 etwas, was uns die Frage beantwortet, warum eigentlich Mission? Er sagt das fast in einem Nebensatz, aber es ist total, total gut und total wichtig. Gott sagt, jedoch so wahr ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird. Doppelpunkt. Und dann kommt sein Urteil gegenüber die Menschen, die ihm nicht gefolgt sind. Nochmal, so wahr ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird. Das ist also eine Zusage und das ist auch eine prophetische Rede, dass eines Tages die Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllen wird. Aber es zeigt auch etwas von Gottes Herzen und von Gottes Wunsch. Er möchte, dass seine Herrlichkeit, sein Charakter, seine Person auf der ganzen Erde sich ausbreiten soll. Und wir haben ja auch gesagt, dass Herrlichkeit kann Macht und Pracht sein, kann auch ist der Charakter Gottes. Und der Charakter Gottes, diese Herrlichkeit, ist auch wie ein verzehrendes Feuer, was sich ausbreitet. Gottes Wunsch ist, dass auf der ganzen Welt sein Name verherrlicht wird. Denn er ist auch der Schöpfer der ganzen Erde, der Schöpfer aller Menschen, der Schöpfer der Natur, der Schöpfer aller Völker. Und sein Wunsch, dass Herrlichkeit auf der ganzen Erde ihm gebührt und die Menschen das auch ihn erkennen als den, den er ist. Man kann fast sagen, es ist ein früher Missionsbefehl, den er hier gibt, ja, den er in einem Nebensatz reinbringt, wo er sagt, ich habe vergeben nach deinem Wort, so wahr ich lebe, von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird. Und interessant ist, dass Gott selbst schon anfängt, ihm im Alten Testament auszuführen. Interessant, wenn man sich mal überlegt, wo ist zum Beispiel Gottes Volk überhaupt entstanden? Gottes Volk ist nicht in Israel entstanden, Gottes Volk ist in Afrika entstanden. Das finden immer, wenn ich das in Afrika, in Südafrika erzählt habe, die finden das alles total, total irre und total krass. Das ist also auf ihrem Kontinent das Volk Gottes entstanden ist. Es ist in Ägypten gewesen, ja. Nach Ägypten ist nur Jakob mit seinen Söhnen gezogen. Aber das Volk Israel ist in Ägypten groß geworden. Und aus Ägypten wird es dann hinausgeführt, wieder zurück ins Land Kanaan. Aber da hört es nicht auf. Es gibt spätere Zeiten, da wird das Volk Gottes letztlich in Richtung Osten verschleppt, nach Babylon. Und die Völker der Babylonier, auch der Perser, erleben Gottes Wirken in ihrer Mitte. Gott benutzt diese Völker und sogar die Könige dieser Völker erkennen Gott als der, der er ist. Der König Nebukadnezar erkennt Gottes Herrlichkeit zum Ende seines Lebens. Die persischen Könige sind diejenigen, die letztlich den Bau des Tempels wieder beauftragen. Gott benutzt auch die Zerstreuung seines Volkes, um andere Völker zu erreichen. Das Nordreich wird irgendwann weggeführt Richtung Norden, Richtung Assyrien, heutige Türkei. Das heißt, Gott breitet schon seine Herrlichkeit im Alten Testament aus, indem er das Volk sich ausbreiten lässt oder es teilweise manchmal als Strafe verschleppt und wegführen lässt. Aber es breitet sich aus. Wir sehen schon im Alten Testament, dass Menschen aus ganz anderen Ecken der Welt kommen und Gottes Herrlichkeit erkennen und sehen und es mitnehmen. Zum Beispiel bei Salomo, die Königin von Saba, die hinkommt und den Tempel sieht, die Herrlichkeit des Herrn sieht und dieses Wissen und diesen Glauben mitnimmt. Saba wird wahrscheinlich irgendwo unten an der Südspitze Arabiens gelegen haben, wo jetzt Jemen und Oman ist. Also schon im Alten Testament breitet sich die Herrlichkeit des Herrn unglaublich aus. Und dann haben wir eben im Neuen Testament diesen Missionsbefehl. Aber das ist etwas, was wirklich auch in der Person Gottes liegt. Er möchte, dass auf der ganzen Welt seine Herrlichkeit erkannt wird und er als der gepriesen wird, der er ist. Und das sehen wir hier besonders schön. Und ja, und ich glaube, es geht weniger bei Missionen unbedingt darum, dass dass Gemeinden überall auf der Welt entstehen, dass Krankenhäuser vielleicht gebaut werden oder dass Schulspeisungen gemacht werden. Das ist total wichtig, versteht mich nicht falsch. Das ist auch sehr gut. Das sind aber letztlich nur Methoden. Aber es ist nicht der Grund, warum wir Mission machen sollten. Das heißt, das ist eine Folge davon. Aber der Grund, warum Mission, liegt letztlich in der Person Gottes an sich. Warum? Weil das Gottes Charakter ist. Gott möchte, dass Menschen seine Herrlichkeit erkennen. Und Gottes Herrlichkeit ist eine, die verzehrend ist, die sich ausbreitet, die Menschen, die ihn erkannt haben, letztlich ganz erfüllen soll, auch umwandeln soll in einen Teil der Herrlichkeit Gottes, nämlich in seine Gemeinde, in seine Menschen. Und der Grund für Mission liegt letztlich in der Person Gottes. Und das ist auch das, was es mit uns zu tun hat, denke ich. Für uns geht es, glaube ich, weniger darum, gehen wir jetzt raus oder wer sendet, was machen wir, sondern die Frage für uns, glaube ich, aus dem Text ist mehr, wo breitet sich Gottes Herrlichkeit, wo breitet sich Gottes Person auch in unserem Leben aus? Erkennen wir mehr von Gottes Wesen? in unserem Alltag? Sind wir auf der Suche danach? Möchten wir das überhaupt? Denn ein Verzehren des Feuers auch so, dass es das, was eben vorher ist, verzehrt. Also unsere eigene Person, Selbstsucht, unsere Ich-Zentriertheit, unsere eigenen Pläne und Ziele, all das soll verzehrt werden und soll umgewandelt werden in Gottes Herrlichkeit. Und das ist etwas, wo wir uns, glaube ich, fragen müssen. Die Frage, warum Mission ist für uns, wir denken immer häufig vielleicht an die Länder, wo wir noch hingehen müssten. So, wer geht nach Nordkorea oder nach Somalia oder in den Sudan? Gott ist schon längst da. Gott ist schon längst in diesen Ländern und macht Sachen, das wissen wir gar nicht. Und selbst wenn dort keiner hinkäme und es irgendwo einen Stamm noch gäbe im Amazonasgebiet vielleicht oder irgendwo in Papua-Neuguinea, wo wir eigentlich schon längst mit unseren Satelliten drauf gucken könnten, wahrscheinlich hätten wir sie schon bald gefunden. Die Frage ist nicht so sehr, wer geht da hin? Gott ist schon dort, er kann den Menschen auch ohne uns dort begegnen und erscheinen und von ihm erkannt werden. Für uns ist mehr die Frage, geben wir Gott Raum in unserem Leben und breitet sich Gottes Herrlichkeit da aus? Und es kann sein, dass das bedeutet, dass deine Pläne sich für dein Leben vielleicht ändern und dass er möchte, dass du eine andere Form oder eine andere Rolle in seinem Plan spielst oder möchte, dass du einfach hier an diesem Ort in Oberramstadt wirkst und hilfst, dass seine Herrlichkeit hier in Oberramstadt ausbreitet. Auch das ist Mission. Aber die Frage ist mehr, gebe ich dem Raum, möchte ich, dass sich Gottes Herrlichkeit auch in mir ausbreitet. Ja, und ich glaube auch, um den Bibeltext auch abzuschließen, ist es vielleicht auch nicht schlecht, um noch einmal ganz auf das Ende zu schauen. Was hat das Ganze mit uns vielleicht als Volk zu tun? Das, was Gott am Ende sagt, ist: All die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen, aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Gott wirkt ja in den Völkern nicht unbedingt gleich und er hat bestimmte Völker, in denen wirkt er sehr stark, in denen tut er sehr viele Wunder. Das hat Jesus auch zum Beispiel in Galiläa, wo er herkam, getan. Und Jesus selbst sagt das, er hat gesagt, wenn auch nur ein Teil dieser Wunder in Sidon und in Tyros passiert, wären diese ganzen Städte, die würden sich alle schon in Sacktuch kleiden und wären alle schon, die hätten alle schon Buße getan und wären umgekehrt. Und ihr hier macht überhaupt nichts und ihr lehnt mich immer noch ab und ihr kennt nicht, wer mitten unter euch ist. Gott ist nicht in dem Sinne, in Anführungsstrichen, fair, dass er allen Menschen und allen Völkern gleich erscheint und auch in gleicher Anzahl. Das müssen wir auch nicht denken über Gott, dass er in dieser Hinsicht so, er ist absolut gerecht, aber so fair ist, dass alle die gleichen Maße an Wundern und Ereignissen erleben, um sich zu bekehren oder um sich zu bekennen. So ist Gott nicht. Und ich finde das schon ganz interessant, wenn ich einfach so an die jüngere Geschichte in unserem Land denke. Ich glaube, wir sind ein Land, in dem Gott unheimlich viel gewirkt hat. Wir sind letztlich das Land der Reformation, was wir letztes Jahr gefeiert haben, und sind eigentlich das Land, in dem seit der Zeit der Urgemeinde im Prinzip niemand mehr so viel die Chance hatte, das Wort Gottes in seiner eigenen Sprache zu lesen und so direkt und in seiner Klarheit verkündet zu bekommen, wie bei uns. Ja, also im 16. Jahrhundert ist nicht nur der Buchdruck erfunden worden, sondern die Bibel wurde auch gleichzeitig in der Sprache des Volkes übersetzt, gedruckt und jeder konnte im Prinzip das Wort Gottes hören. Das war ein großer Segen. Aber wenn wir dann auch an die ganz jüngste Geschichte von bei uns in Deutschland denken, ich glaube, es ist letztlich ein Wunder, dass wir überhaupt noch als Volk so existieren, als Land, welches letztlich den Augapfel Gottes angerührt hat, wie kein anderes Land zuvor. Israel wird als der Augapfel Gottes beschrieben oder die Juden. Und dass ein Volk wie unseres überhaupt noch die Chance hat, so in diesem Reichtum zu existieren, ist letztlich ein Wunder. Andere Völker sind in der Menschheitsgeschichte, die Ähnliches versucht haben, letztlich von Gott ausgerottet worden und waren nicht mehr da. Die Babylonier gibt es in dem Sinne so nicht mehr. Und die Amalekiter oder die Philister sind alle nicht mehr zu finden. Aber dass wir noch eine Chance bekommen haben, ist letztlich unglaublich. Ich glaube, es hat viel auch mit Buße und Gnade zu tun, die wir haben. Wir haben, nachdem hier alles in Trümmern lag, innerhalb von 10 Jahren ein Wirtschaftswunder erlebt. Das kann man sich auch nicht vorstellen, ist auch so nicht zu erklären. Wir haben ein Wunder von Bern erlebt, wir sind 4-mal Weltmeister geworden, das kann man vielleicht auch so sagen. Wir haben das Wunder der Wiedervereinigung erlebt. Ich habe das neulich auch wieder im Fernsehen was drüber gesehen. Man kann immer noch nicht richtig erklären, was da passiert ist im November 89 und wie das passiert ist. Es hat, denke ich, auch viel mit Gebet und Fürbitte zu tun gehabt. Aber dass sich da ein Herr Schabowski auf irgendeiner Pressekonferenz verplappert und am Abend sind die Grenzen auf, das ist einfach nicht zu erklären mit Vernunft. Und dass das Ganze friedlich abgelaufen ist, macht eigentlich keinen Sinn. Es ist eigentlich ein unheimliches Wunder gewesen. Und dass wir jetzt so gut in Europa dastehen, was Jobs und sowas alles betrifft, ist eigentlich nur ein Wunder. Es ist eigentlich eine unheimliche Gnade. Wir haben sehr viel von Wundern und Gnade erlebt. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Geben wir Gott dafür die Ehre und verstehen, was eigentlich, verstehen, wie sein Charakter ist, dass er langsam zum Zorn ist, groß an Gnade, der Schuld und Treubruch vergibt. Oder sind wir so wie das Volk Israel hier an diesem Punkt, dass wir 10-mal es gesehen haben und es immer noch nicht kapieren wollen, dass es eigentlich Gottes Gnade ist und dass er Umkehr von uns fordert? Ich glaube, das muss uns doch sehr zu denken geben, weil so langsam wie Gott auch an Gnade ist, irgendwann ist auch ein Maß voll. Und das ist sehr wichtig, glaube ich, dass wir danach gucken, was ist das Wichtigste? Und das sagt er hier im letzten Vers. Es ist ein anderer Geist, der in Josua und Kaleb war. Und ich glaube, diesen anderen Geist, den brauchen wir. Das ist auch ein Geist, der mutig ist, aufzustehen und gegen eine Mehrheit gegen anzusprechen und zu sagen, aber der Herr wird's tun. Wir haben das am Anfang erlebt. Die wollten sie ja dafür steinigen, dass sie gesagt haben, der Herr wird uns sicher in dieses Land führen. Also es hat durchaus was mit Mut zu tun. Ein anderer Geist, der ja einfach Gott klar bekennt als den, der er ist und auch daran erinnert, was Gottes Wunsch für uns Menschen ist, was sein Wille für die Menschen ist. Ein Geist, der im Prinzip sich wieder auf die Bibel beruft und auch uns einfach Mut gibt, frei von der Leber wegzusprechen und Gott zu bekennen. Auch in einer Zeit, wo das vielleicht untypisch ist, dass man damit nach außen geht. Aber ich denke, das ist dieser andere Geist, der wichtig für uns ist und auch letztlich Mission befeuern würde. Wenn wir Gott klar bekennen in unserem Umfeld, dann ist das etwas, wo wir auch erleben können, dass sich das Reich Gottes ausbreitet und seine Herrlichkeit auch den Völkern bekannt wird. Amen.